Fernsehkritiker.
Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast Die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Heute habe ich gleich drei Gäste und das ist trotzdem nur die Hälfte des Writers Room der Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die startet am Freitag, 19. Februar 2021. Der Roman Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo und der gleichnamige Film von Uli Edel sind so etwas wie ein Popkulturmythos der alten BRD. Sowohl das Buch wie auch der Film waren Ende der 70er, Anfang der 80er extrem erfolgreich, aber auch umstritten. Erzählt wird die Geschichte eines real existierenden 13-jährigen Mädchens, das mit seiner Clique in eine Westberliner Hölle aus Heroin, Dreck und Prostitution abgleitet. Nun hat Amazon diese 40 Jahre alte Geschichte aufgegriffen und über 8 Folgen ziemlich furios in die Gegenwart übersetzt. Über die neuen Kinder vom Bahnhof Zoo spreche ich mit Head-Autorin und Mitproduzentin Annette Hess und ihren Drehbuch-Mitstreiterinnen Lisa Rüffer und Florian Fey. Annette Hess ist seit Jahren eine der Frauen, die die deutsche Fernsehlandschaft prägen. Sowohl die vielfach preisgekrönte ARD-DDR-Serie Weißensee ist von ihr, wie auch die Kudamm 56, 59 und demnächst 62 Trilogien im ZDF. Weil das gar nicht so einfach ist, wenn sich 4 Menschen in Pandemiezeiten in getrennten Wohnzimmern miteinander unterhalten, habe ich meine 3 Gäste erstmal gebeten, sich kurz vorzustellen, damit die Hörer ihre Stimmen wiedererkennen. Und ich habe auch die Frage gestellt, wie man sich die Arbeit in so einem Writers Room vorstellen kann.
Ich bin Annette Hess und die Head-Autorin von dem Projekt der Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Dann haben wir Lisa Rüffer. Lisa, was machst du? Was hast du in der Serie, im Rahmen der Serie gemacht?
Genau, ich bin Lisa Rüffer und Teil des Writers Rooms. Und ich habe die Folge 3 geschrieben und mit dem Florian zusammen die Folge 7.
Mhm. Und dann haben wir noch Florian Fey. Ich lerne gerade daraus, dass man sich die Folgen aufteilt. Aber Florian, erzähl mal.
Ja, genau. Ich bin Florian. Ich war zuständig für die Folge 5 und die Folge 7. Und also, um nochmal kurz darauf einzugehen, wer welche Aufgabe hat. Also im amerikanischen System ist das vielleicht ein bisschen anders, aber wir als Team haben uns mehr oder weniger gesagt, wir wollen alle für alles zuständig sein. Also es soll jetzt nicht einer das Gefühl haben, dass ich bin nur für diese eine Sache zuständig und mit dem Rest habe ich nichts zu tun, sondern wir wollten schon als Team für alles verantwortlich und uns verpflichtet fühlen.
Das heißt, man, also jetzt vor Pandemiezeiten zumindest, sitzt man wirklich zusammen in diesem berühmten Raum und diskutiert die Handlungsverläufe oder bis ins kleinste Detail und einer schreibt sie dann eben auf oder zwei?
Ja, wir haben das tatsächlich, also wir mussten das ja auch neu erfinden erstmal für uns. Das war auch ein total interessanter Prozess am Anfang. Ich glaube, für uns alle, auch für Annette, die das ja auch zum ersten Mal so gemacht hat. Und wir haben die Figuren gemeinsam getroffen, entworfen tatsächlich in diesem Raum und dann den Plot uns auch gemeinsam überlegt und dann ganz basisdemokratisch ausgelost, auch wer welche Figuren entwickelt, wer welche Folge erstmal anlegt und so.
Jetzt haben wir es ja mit einem Stoff zu tun, der recht betagt ist, also der Roman, der ja auch sehr erfolgreich ist, oder dieses Tagebuch, ist ja, glaube ich, 78 erschienen, war ein Bestseller. Der alte Film von Uli Edel ist, glaube ich, von 81, also 40 Jahre alt. Annette, wie ist das, wenn man mit so einem Projekt, ich weiß ja, es ist ein Herzensprojekt von dir, ist überall zu lesen, wenn man mit so einem Projekt um die Ecke kommt, einmal ist da natürlich dieser alte Markenname, so ähnlich wie das Boot, dass man sagt, ah ja, alle, die ein bisschen älter sind, können da was mit anfangen oder auch ziemlich viel damit anfangen und sind vielleicht gespannt, wie das Neue jetzt wird. Aber gibt es da auch Stimmen, die da lauten, ach, der alte Kram, ist das denn heute noch relevant?
Ja, also das, da habe ich auch von Anfang an mit gerechnet. Das kommt ja dann immer, oder Gott, fällt denen nichts mehr ein, oder was müssen sie jetzt irgendwie diese Bestseller der Reihe nach ausschlachten? Also das, da muss man sich sowieso eine dicke Haut zulegen, also dass einem immer unterstellt wird, dass man natürlich nur nach Kalkül und Markt schreibt. Also das machen wir nicht, sondern wir machen das nach Intuition und nach dem Herzen. Und wie du eben schon sagst, das ist ein Herzensprojekt letztlich seit 40 Jahren von mir, seit ich nämlich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe und dann diesen Kinofilm von Uli Edel gesehen habe und entsetzt war über diese totale Verkürzung, die natürlich zwangsläufig passiert ist. Ich habe nur damals eben als 13-Jährige das noch nicht ganz verstanden, weil ich noch nichts von Dramaturgie und Adaptionen wusste. Und wir haben uns das eigentlich nie gefragt in diesem Writers Room, ist das irgendwie so sinnvoll, diese Aufgabe, sondern wir fanden eben diese Vorlage nach erneuter Lektüre so faszinierend und so reich und so erzählenswert. Und eben, wir haben auch sofort, ist klar, dass man dafür Erzählzeit braucht und Erzählraum, all diesen Figuren gerecht zu werden. Und wir haben ja nicht nur Christiane F., sondern auch die ihre Freundinnen und Freunde, die Clique, eben als Ensemblefilm gestaltet. Also das prallt wirklich an mir ab, diese Kritik, weil wir machen kein Remake, sondern es ist im Grunde eine Adaption dieser Autobiografie, die es noch nicht gegeben hat in der Form.
Ja. Also wir sind ja jetzt hier nicht beim Radio oder Deutschlandfunk, sondern beim Podcast, deswegen darf man ja auch ein bisschen persönlicher werden. Mir hat die Serie unheimlich gut gefallen und gerade dieses Ensemblestück, dass man eben in verschiedene Charaktere eintaucht, ist wirklich sehr gelungen, zumal diese Darsteller das auch wirklich ganz, ganz toll spielen. Aber was mich ein bisschen überrascht, ist, dass ihr jetzt ja auch sagt, nee, wir wollen das ein bisschen näher an die Vorlage bringen. Ich muss jetzt gestehen, ich habe die Vorlage damals nicht gesehen, aber ich habe mir gerade vor ein paar Tagen den alten Film von Uli Edel nochmal angeschaut. Und wenn man den Film mit der Serie vergleicht, hat ja der Edel-Film erstmal so diesen Touch des ja quasi dokumentarischen, authentischen, während eure Serie, und das meine ich im absolut positiven Sinne, total stylisch auch ist, ne? Also denkt man erstmal, ah, die haben alles modernisiert, verfremdet, ihr spielt ja auch so ein bisschen mit den Zeiten. Also was ist das jetzt? Ist es eigentlich authentisch nah am Buch oder ist es eine Interpretation mit modernen Mitteln?
Ich finde diese, also wenn man, das ist, für mich hört sich das immer so an, wenn man das jetzt so liest und hört, auch in den Vorkritiken schon, würde man mit so Produktionsfragen an so ein Projekt rangehen und sich überlegen, wie kann man das denn am besten verkaufen heute? Und den Ansatz hatten wir ja gar nicht. Wir haben einfach sehr fasziniert erstmal diese absolute Grundlage für das ganze Projekt gehört, nämlich die Tonbandprotokolle, und haben uns davon inspirieren lassen. Das würde ich als die Grundlage sehen. Für mich haben Film und Buch erstmal eine nachrangige Rolle gespielt dabei.
Das habe ich gelesen. Ihr habt euch die ganzen Originalkassetten, ne, auf denen die Gespräche mit Christiane F. Aufgenommen wurden, nochmal angehört. Ne? War das von vornherein der Ansatz, dass ihr sagt, da an dieser Basis wollen wir praktisch beginnen mit dem Projekt?
Also ja, es war ja bekannt, dass es eben diese Bänder gibt. Die sind zwischendurch auch mal geleakt worden. So vor 6, 7 Jahren gab es Teile davon im Internet, die ich mit Begeisterung dann rauf und runter gehört habe. Also diese Stimme einfach auch mal zu hören zu diesem Buch, fand ich auch faszinierend. Und deshalb war das für uns auch klar, dass wir die hören. Das war tatsächlich dann auf so alten Tonbandkassetten, ich weiß nicht, wie viel waren es dann, letztlich 40 oder so, in so einem Pappkarton, die auch erstmal in Reihenfolge gebracht werden mussten. Also, wie heißt das, katalogisiert oder so? Was haben wir da gemacht? Lisa, wie ist dieser Fachbegriff dafür?
Ja, wir haben die erstmal so tatsächlich uns eine Tabelle gemacht, die
Genau.
verschlagwortet und geguckt, was ist wo drauf und so, ja.
Hm.
Es war erstmal viel Sortierarbeit tatsächlich. Ja.
Und man bekommt einen anderen Zugang nochmal zu dem Stoff, wenn man eben nicht das Buch liest, sondern diese Original-Tapes hört?
Ja, definitiv. Also darf ich kurz? Darf ich?
Ja, ja, los.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich finde definitiv, also Christiane mit ihrer eigenen Stimme darüber erzählen zu hören und auch also festzustellen, wie auf der einen Seite sie unheimlich erwachsen und reflektiert damit umgeht. Also sie erzählt es so mit ihren damals ungefähr 17 Jahren, als ob sie ihr schon bewusst ist, wie wichtig oder wie erzählenswert die Geschichte ist. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, dass sie auf einer gewissen Ebene das gar nicht so empfunden hat, wie es, glaube ich, dann die Bevölkerung aufgenommen hat, sozusagen. Also für sie war das irgendwie nicht durch, aber sie hat das, glaube ich, das Gefühl gehabt, sie ist da auf der anderen Seite gut rausgekommen und irgendwie genießt ihr Leben in vollen Zügen.
Na, das, also was ich daran total spannend fand, ich finde, diese Bänder haben tatsächlich einen Zauber gehabt, weil die ja was konservieren, was glaube ich, was es halt vorher, was wirklich eigentlich noch niemand gehört hat, bis auf diesen Leak, nämlich eine Christiane vor diesem ganzen, bevor sie zum Mythos wurde. Und was man dabei sehr gut rausgehört hat, zumindest habe ich das so empfunden, ist, dass das auch nur ihre Geschichte ist, so wie sie sie erzählt. Also auch was da im Buch steht, das hat immer, das wurde immer so verkauft als Tatsachenbericht und das ist es ja auch irgendwie. Aber es ist ein Mädchen, was ihre Geschichte erzählt. Und das war ja auch ein Kritikpunkt dann von den anderen Beteiligten an dieser Geschichte, von den anderen Kindern am Bahnhof Zoo, als sowohl das Buch und als auch dann der Film veröffentlicht wurden, fühlten sich da ja tatsächlich auch viele auf den Schlips getreten. Das fand ich einen wichtigen Punkt, irgendwie auch, wie wir an die Sache herangehen, weil immer so die Frage ist, darf man sich das zu eigen machen? Verliert es dann was von seiner Authentizität? Ich glaube nicht, weil es eben auch nur ein Blickwinkel war, immer schon.
Was ist denn, nachdem ihr euch das alles angehört habt, diese Dokumente, was ist denn dann für eine Idee entstanden? Was für eine Art von Serie wollte man machen?
Also so von meiner Seite aus wollte ich die Wege erzählen. Ne? Also die sind ja eben in diesem, der Weg zum Beispiel in Sound. Also das kostet ja so einen jungen Menschen eine unfassbare Überwindung, in so eine Disco reinzugehen. Ne? Also da kann ich noch sehr gut aufrufen, dieses Gefühl, als ich das erste Mal in die coolste Dorfdisco bei uns um die Ecke mich reingetraut habe. Und ich wollte eigentlich einerseits so im Boden versinken, andererseits, ich durfte da natürlich auch nicht hin und so. Und dieser Weg, den gibt's in dem Kinofilm gar nicht. Also da ist gleich, das geht los mit Christiane, die sagt, hier stinkt's nach Pisse und Kacke und ich will den Sound. Also das ist so der erste Satz. Also der Gropius-Stadt beschreibt und das Sound dann als heilsbringenden Ort. Und das zum Beispiel einfach dass man sich Zeit nimmt, die Figuren aufzubauen und denen zu folgen. Also ich fand zum Beispiel fatal, wenn man das zu schnell erzählt, wie jemand anfängt, diese harten, lebensgefährlichen Drogen zu nehmen, weil dann entsteht keine Empathie, dann guckt man da von außen drauf, dann guckt man auf die Junkies und denkt, oh Gott, sind die bescheuert. Ne? Also ich bin zum Beispiel so einen Moment später auch in der Serie, wenn sie den ersten Entzug hinter sich haben, Christiane und Benno, und dann wirklich gefühlt 10 Minuten später sagen, ach komm, einmal können wir noch. Also so einen Moment so zu erzählen, dass man als Zuschauer nicht denkt, wow, jetzt steige ich aus, sind die bescheuert, ja. Das fand ich eine echte, klingt jetzt so klein, ne, aber das finde ich eine echte Herausforderung. Und das hatten wir eben über 8 Folgen die Chance, die zu erzählen, oder die Christiane, also wenn du es gesehen hast, ich weiß nicht, wie es dir dann ging.
Ich habe es komplett gesehen, ja.
Also in der Folge 7 wird die ja auch teilweise unsympathisch, also begeht ja auch Handlungen, wo man denkt, wow, das ist jetzt eigentlich nicht mehr die Figur, die ich gerne auch sein möchte. Und diese Chance hat man, glaube ich, wirklich nur in einer langen Erzählung. Ne? Und das war also das, was eben für mich an erster Stelle stand, so eine Empathie für die Figuren zu erzeugen. Und das ist eben entstanden in diesem Writers Room, wo wir so viel über die gesprochen haben. Ne? Und wer ist das? Und wo kommt der her? Warum reagiert er so? Und hat er eine Zukunft? Ist er verloren? Ist die verloren? Also die sprechen über die Figuren, die sind und die erwecken, die dann wirklich, die erweckt man so zum Leben, ne, indem man so über sie redet und irgendwann sind die dann real. Dann gibt's sie.
Ja. Ja. Und ein großer Reiz und auch eine Spannung, dramaturgische Spannung der Serie besteht ja tatsächlich bei dieser Geschichte darin, dass man mit allen Figuren mitfiebert und eben hofft, dass sie ja einen Weg aus dieser Sucht irgendwie rausfinden. Das ist ja, es ist schon ja wirklich auch ein Spannungsmoment. Ne?
Also unser aller wohl kann man gar nicht sagen, wer die Lieblingsfigur ist, ne? Aber wen wir doch sehr lieben alle, ist Axel. Und dann passieren ja wirklich so lustige Sachen. Dann sitzt man zu sechs zusammen und redet darüber, was könnte Axel jetzt da machen in dieser Szene oder wenn er da und da hingeht. Dann denken wir uns das aus. Und dann sagt Johannes, oh Mann, Axel, als hätte ihm das gerade jemand von einem Freund erzählt und dann hat er das und das und das gemacht. Also diese Empörung im selben, also das ist für mich so ein Ausruf dann immer, wenn Johannes ausgerufen hat, oh Mann, Axel, das jetzt auch noch, ne? Obwohl er sich im selben Moment ausgedacht hatte. Also das fand ich so ein schönes,
ja. Annette, als du eben auf das Sound, auf die Diskothek zu sprechen kamst, da wollte ich eigentlich direkt einhaken, aber ich fand es so interessant, dass ich jetzt nochmal nachhake sozusagen, weil ich habe den Uli Edel-Film tatsächlich direkt nach der Serie gesehen und da ist es ja so, dass das Sound, der Weg ins Sound wird da durchaus auch gezeigt, nur ist das eben so eine schäbige Keller-Disco mit kleinen Räumen und niedrigen Decken, wie man das eben vielleicht aus der eigenen Jugend noch kennt, während ja, im Streaming-Zeitalter großes Kino im Streaming- oder Fernsehformat, wir das neue Sound erleben wir als eine große, glamouröse Halle mit Top-DJ und großen, moderner Musik. Machen wir es doch mal an diesen Unterschied fest, was die neue Serie auch über das Erzählerische hinaus zeigen wollte, auch an Optik, an Produktion zum Beispiel. Ist ja alles sehr viel größer.
Ja, Florian, willst du das mal beantworten?
Also natürlich spielen da auch Entscheidungen von der Regie mit rein. Aber was die Regie, also der Philipp Kadelbach, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt hat und ziemlich gut verstanden hat, was die Bücher nur indirekt sagen, aber dann direkt auch durch die Bilder, die ja 1:1 übernommen hat, ist halt, dass wir jetzt nicht eben so eine, wie sagt man, soziale Realität darstellen wollten, sondern eben auch so die Innenwelten der Figuren veräußerlichen wollten. Die haben halt eine tierische Begeisterung für diese Freiheit, die sie dann zum ersten Mal in dem Club erleben oder wenn sie sich auf der Straße auch rumtreiben und diese Drogenkultur feiern. Da muss man halt die Bilder dafür suchen. Und eins ist dafür halt eben das Sound als dieser Heilsort, wie Annette das schon gesagt hat, darzustellen. Oder eben so ein bisschen über die, nicht nur ein bisschen, sondern auch ein bisschen stärker über so eine Realitätsebene hinauszugehen, um das diese Gefühlsebene deutlicher zu bespielen. Und das findet halt in solchen Sachen seinen Ausdruck.
Ja, also hast du sehr schön gesagt, ja.
Also das historisch Korrekte wollten wir eben auf keinen Fall, also das wollten wir auflösen, also dass man dass die Zeitebenen sich da überlappen und dass man zwischendurch auch nicht mehr sagen kann, wo ist man eigentlich? Wir haben, als wir angefangen haben, die Drehbücher zu schreiben, hatten wir zum Beispiel die RAF sehr viel stärker in den Büchern verankert, ne? Zwar auch auf so eine rätselhafte Art und Weise, also in ein, zwei Folgen sah man dann immer eine Frau in einer weißen Zelle, wo man nicht wusste, wer ist das so genau, und dann irgendwann hat man verstanden, das ist Ulrike Meinhof, kurz vor ihrem Selbstmord, und dann hatten wir zum Beispiel diese so Spielplatz-Szenen, also wo die im Vordergrund drücken oder knutschen und wo man im Hintergrund dann so ein Kommando gesehen hat, SEK, ne, was gerade irgendwie einen Terroristen verfolgt. Also so ganz nebenbei wollten wir dann so ein bisschen diese dieses Lebensgefühl der End-70er erzählen, wo ja in jeder Bank und Post eben dieses Wer kennt diese Terroristen-Plakat hing. Hm. Und das haben wir dann aber alles reduziert und alles so peu à peu rausgenommen. Also das war auch, das passiert ja dann oft auch intuitiv, auch dann zusammen mit Philipp Kadelbach. Man setzt sich da nicht so konkret hin, oder haben wir jedenfalls nicht gemacht, und sagt, wir wollen das zeitlos und deshalb erzählen wir das wild durcheinander, sondern es hat sich so regelrecht aufgelöst, diese historische Korrektheit, weil wir gemerkt haben, wir erzählen eine universelle Geschichte über junge Menschen, die verloren gehen oder vielleicht verloren gehen, und das wollten wir eben dann nicht mit den richtigen Autos, die es auch 78 gab und jeder Hemdkragen stimmt, und sondern im Gegenteil in so einer Zwischenzeit erzählen.
Hm. Muss dann ein Film über Drogen und über das sich Verlieren in einer Drogenwelt auch immer ein verführerischer Film oder eine verführerische Serie sein, damit man es auch versteht, die Motive?
Unbedingt. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben im Writers Room. Also ich muss mal dazu sagen, jeder Writers Room ist natürlich auch anders. Es gibt ja nicht dieses eine System, was für alles funktioniert. Das, glaube ich, ergibt sich aus dem Stoff, den man erzählen will. Also wie viele Leute sind da gut, wer ist gut miteinander und so. Und als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, da war dann so die Ansage, wenn man diese Serie durchgeguckt hat, dann sollte man als Zuschauerin unbedingt drogenabhängig werden wollen und auch auf keinen Fall. Also, dass wir es genau in dieser Ambivalenz halten und dass wir uns auch nichts verbieten beim Erzählen, weil dann hätte man ja sofort so eine schulmeisterliche Haltung, wenn man sagen würde, ja klar, wissen wir alle, Drogen sind gefährlich. Und da unterschätzt man ja auch diese ZuschauerInnen total. Die sind ja heute auch viel aufgeklärter als noch vor 40 Jahren eben, als dieses Buch so eingeschlagen ist, weil noch keiner irgendwie eine Ahnung davon hatte. Also ich glaube, man kann das nur in dieser Ambivalenz erzählen. Anders geht's nicht.
War, glaube ich, auch damals ein großer, große Diskussion, ne? Also einmal ist das Buch eine große Aufklärung oder der Film und schreckt das die Kinder vom Drogennehmen ab, oder hat es auch, erzeugt es viele Nachahmereffekte. Genau, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob man mit diesen Diskussionen heutzutage, 40 Jahre später, überhaupt noch konfrontiert ist oder ob die für die heutige Zeit irgendwie zu spießig oder irrelevant geworden sind.
Also ich meine, wir können ja uns vielleicht in 4 Wochen nochmal treffen und dann gucken, ob wir da so einen Werther-Effekt auslösen mit dieser Serie. Das wäre natürlich eine Katastrophe. Also da, und da haben wir natürlich auch das Vertrauen, dass wir alle Seiten erzählen, beziehungsweise dass es ja auch Opfer gibt, also ist, dass es ja auch unfassbar schmerzhafte Konsequenzen hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir da nach einer Seite zu sehr glorifizieren.
Ich glaube auch, also was ich jetzt selbstlobend mal uns unterstelle als Gruppe, dass wir ja nicht nur den Drogenrausch zeigen, sondern ganz viel Rausch, der einfach mit, glaube ich, diesem Erwachsenwerden zu tun hat oder noch mehr vielleicht diesem noch nicht ganz Erwachsensein, dieser Schwelle am Ende der Kindheit, und dass es da eben auch um den Rausch von Tanzen und Musik und Freundschaft und Liebe geht. Und ich glaube, dass wir das ganz gut nebeneinander gestellt haben und dass es eben viel auch um Träume geht, und es verschwimmt alles so ein bisschen. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir da irgendwas glorifizieren, sondern einfach versuchen, die Emotionen dahinter aufzudecken und nachvollziehbar zu machen.
Redet einem eigentlich, was die Gesamtausrichtung des Projekts betrifft, jetzt bei so einem Streamingdienst irgendjemand mit rein, so wie es beim deutschen Fernsehen mit den Redakteuren ist, oder hat man da mehr Freiheiten?
Also das Projekt.
Oder gibt es da auch so eine Stelle, die sagt, oh, das könnte aber mit den Drogen, ob das nicht irgendwie schlecht ankommt oder so bei irgendjemand?
Ja, das ist eine interessante Frage. Wir hatten bei diesem Projekt einen super extraordinären Luxus, nämlich den, dass 1,5 Jahre lang, in denen wir geschrieben haben, gar nicht klar war, wo das laufen wird. Also während Oliver Berben uns immer gesagt hat, schreibt, was ihr wollt, und wir immer so, wirklich, schreibt, was ihr wollt, jetzt im Ernst, hat er, also während wir das dann gemacht haben, hat er im Hintergrund mit Sendern gesprochen und Streamingdiensten und dann sich für den aus seiner Sicht optimalsten entschieden. Und da waren wir an der Stelle schon mindestens in der dritten Fassung der Bücher, ne? Und Philipp Kadelbach war auch schon dabei. Also wir waren schon sehr, sehr weit mit dem Projekt. Das war dann eigentlich nicht mehr zurückzuholen. Ne? Es gab dann noch eine Drehbuchbesprechung, weiß ich noch. Das war tatsächlich 4 Wochen vor Drehbeginn. Kamen dann, ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, wirklich genau wie du sagst, Erik, so Anmerkungen von wegen, müssen die wirklich Drogen nehmen und so. Das ist ja mit diesen Spritzen, das sieht aber auch nicht wirklich schön aus. Ja. Und da, wo wir uns alle angeguckt haben, also das ging mal in so eine ganz humoristische Richtung zwischendurch, aber dann war am Ende natürlich klar, dass wir Kinder vom Bahnhof zu erzählen wollen und dass das eine gewisse Härte erfordert. Was ich jetzt noch interessant fand, war, das ist vom FSK geprüft worden, diese 8 Folgen, und wir haben da neulich das Ergebnis bekommen, jetzt vor einer Woche, ne? Alle Folgen ab 16, nur Folge 7 ab 12. Und die Folge 7 ist aus unserer aller Sicht die härteste Folge, ne? Also wo in der das Schlimmste der Serie passiert. Und anscheinend, weiß ich auch nicht, ob das inzwischen auch so Computer machen, diese FSK-Entscheidungen, die dann nur noch so abchecken auf Nippel und Hintern oder irgendwas oder Blut. Und das deshalb nicht gegriffen hat da. Also das muss man vielleicht auch echt mal in Frage stellen, diese Altersgrenzen.
Mhm. Habt ihr es denn erfahren, warum diese Folge weniger oder mehr bekommen hat, FSK?
Nee. Wäre mal spannend, ja.
Erfährt man nicht.
Nee, doch, ich weiß nicht, könnte man bestimmt, die müssen ja wahrscheinlich auch so richtige Analysen machen, ne? Also so,
ja.
Nicht einfach da.
Werden das wahrscheinlich auch irgendwie rechtfertigen müssen, schlussendlich. Ja, genau. Weil ist ja eine Einschränkung, eine markttechnische.
Wir können natürlich nicht über die Serie sprechen, ohne mal, auch wenn vielleicht jetzt nicht jeder Hörer das schon gesehen hat, wenn er es hört, was natürlich auch möglich ist. Eine wahnsinnige Stärke dieser Serie sind sämtliche jungen, aber auch älteren Darsteller. Hattet ihr da irgendwie Mitspracherecht bei dem Aussuchen der Schauspieler für die Rollen?
Also ich habe ja noch, bin ja auch Creative Producer, ja, also das war so immer so eine Viererentscheidung, was den Cast anging, also Philipp Kadelbach, Oliver Berben, die Produzentin Sophie von Uslar und ich habe dann aber auch immer diese Rücksprache mit meinen Co-AutorInnen gehabt und also so ein Backing sozusagen, ne? Und da war, ja, das war, ist nicht ganz ohne, also Hut ab auch vor den Castern, weil das so ein Ensemble zu casten, da geht es ja nicht nur darum, die tollste Christiane zu finden, sondern dass die miteinander gehen. Und das, was da dann am Ende gefunden wurde, diese, also wie du sagst, wir sind also hin und weg von diesem Cast und was ich persönlich besonders gut finde, dass die alle so individuell sind, also dass die sich so super voneinander unterscheiden, klingt jetzt so ein bisschen blöd, aber ich kenne echt Serien, wo ich 3 Folgen brauche, um die Leute auseinanderzuhalten, ne? Also die da den Raum betreten oder eben, ach so, und das ist jetzt der, warum sagt der denn das jetzt oder die? Hm. Ach nee, das ist ja die gar nicht. Und das ist hier, zumal es eben auch junge Gesichter sind, ne? So super gut gelungen. Ja.
Spielt es dann überhaupt eine Rolle, wenn man jetzt beim Streamingdienst ist, denkt man ja auch immer an das Internationale, wie kommt die neue tolle deutsche Serie im Ausland an? Gut, ihr habt schon mal den Pluspunkt, dass sie in Berlin spielt, also wenn es auch in Berlin ist, was teilweise alt ist, man sagt ja immer, Berlin will die ganze Welt sehen. Repräsentiert man mit so einem Projekt auch irgendwie Deutschland, deutsche Kunst, deutsche Fernsehkunst?
Also ich würde dazu sagen, zum einen ist Berlin halt Prag in unserer Serie.
Wie meistens.
Also weiß ich, ob das die Zuschauer dann feststellen oder denken, so, das ist jetzt in Berlin, was wir uns anders vorgestellt haben. Aber natürlich erhofft man sich davon, dass die Serie auch über die Grenzen der Dachregion hinaus irgendwie gesehen wird und auch andere Leute anspricht. Also der Stoff hat da auch irgendwie einen guten Vorteil, also weil innerhalb Europas schon einige Leute den kennen. Ich war vor ein paar Jahren im Urlaub und habe da jemanden aus Dänemark kennengelernt, der kannte die Geschichte. In Italien ist es wohl sehr beliebt oder da gibt es eine eingeschworene Fangemeinde. Und Südamerika ist wohl auch nicht, also dort ist es wohl auch nicht unbekannt, der Stoff. Also ist da schon mal die Hoffnung da, dass das dadurch ein bisschen was reinkommt. Und ja, also ich, also meiner Meinung nach, ich mag die Serie halt auch sehr gerne. Ich bin da natürlich nicht parteilos, aber ich weiß nicht, ich finde, es ist schon was sehr Hochqualitatives geworden und was ich auch im Ausland sehen lassen kann.
Ja, das hoffe ich auch. Ich würde auch, also wir haben ja dadurch, dass wir ja alle noch relativ jung sind aus dem Writers Room, Linda Brieder und Christiane Kaltz und Johannes Rothe sind da auch noch mit dabei, haben wir natürlich auch andere Sehgewohnheiten, würde ich jetzt behaupten, die einfach internationaler sind heute. Da ist ja auch schon tausendmal drüber gesprochen worden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es sowas noch so stark gibt, so eine deutsche Handschrift. Die Geschichte bringt es natürlich ein Stück weit mit, aber ich glaube auch, ich hoffe, wir können mithalten. Und es sehen überall ganz viele Menschen.
Und auch mit der Idee, da vielleicht eine zweite Staffel zu drehen?
Ja, also das ist wirklich so eine ProduzentInnenkrankheit, dass sobald man denen was pitcht, also man hat eigentlich den ersten Satz noch gar nicht ausgesprochen, sie fragen schon sofort nach der zweiten Staffel, ne? Also weil das für ProduzentInnen das attraktivere Modell ist natürlich, ne? Wenn die schon sowas aufgebaut haben, da auch gleich 2, 3 Staffeln draus zu machen. Und deshalb haben wir natürlich über eine zweite Staffel gesprochen und es gibt ja auch ein zweites Buch von der Christiane F., Mein zweites Leben, also wo sie beschreibt, was dieser ganze Ruhm, dieser völlig überraschende Ruhm mit ihr gemacht hat. Und sie ist dann zwischendurch auch in Griechenland eine Zeit lang gewesen und in Zürich war sie auch in so einer Künstlerfamilie und hat neben Abendessen zwischen Dürrenmatt und Loriot begangen, so in so einer Villa da in Zürich. Also es ist schon auch Stoff da. Ach so, und dann waren sie noch in der Hamburger Musikszene unterwegs mit dem Axel Hacke von den einstürzenden Neubauten. Also Stoff, Stoff, Stoff. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, aber wir warten jetzt doch erstmal ab.
Aber es wäre dann aber eine ganz andere Serie, ne? Weil ja, ja nach der ersten Serie auch nicht mehr alle Kinder dabei sind.
Genau,
sag ich mal.
Ja, ja.
Das ist ein Problem.
Ja,
vielen Dank fürs Gespräch. Dann wünsche ich euch alles Gute mit der Serie, dass sie den verdienten Erfolg einfährt bei Amazon.
Dankeschön.
Und,
danke.
Ich sag vielen Dank nochmal fürs Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war der Writers Room plus Mitproduzentin Annette Hess von der sehr empfehlenswerten Amazon-Serie Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ab sofort stehen die 8 Teile zum Streamen bereit. Die nächste Folge von Die Fernsehkritiker könnt ihr voraussichtlich am Dienstag, dem 2. März hören. Dann gibt es wieder eine multithematische Sendung. Gemeinsam mit Jan Freitag diskutiere ich die TV- und Streaming-Tipps des Monats März. Bis dahin vielen Dank und auf Wiederhören.